Guten Morgen miteinander. Was hat, könnte man jetzt fragen, Daniel Kapitel 7, was hat, ich glaube, ich kann Mundart reden, he? Das ist fast ein Novum für mich hier. Ja. Was hat Daniel 7 mit der Adventszeit zu tun, könnte man fast fragen. Also ich habe nicht darauf geschaut, dass ich eine Adventspredigt halte, sondern ich fahre einfach weiter mit dem Thema aus dem Buch Daniel. Und jetzt gerade auch bei dieser Einleitung und auch den Liedern ist mir aufgefallen, es hat schon ein bisschen miteinander zu tun. Das Thema aus dem Buch Daniel, ich nehme nicht das ganze Buch, sondern einmal, also das ganze Kapitel 7, Versen 1 bis 12, unter dem Thema Weltmacht, Gottesmacht. Ich werde dann in der nächsten Predigt den zweiten Teil von diesem Kapitel anschauen, aber es wird definitiv zu lang, es wird bei mir sonst schon immer zu lang, aber definitiv zu lang, wenn ich jetzt das ganze Kapitel würde machen heute. So lesen wir miteinander Daniel 7, 1 bis 12. Kann man hier unten ablöschen und der Igor mir hier ein Licht geben? Ja, das ist wunderbar. Es blendet ein bisschen, aber ihr seht mich. Gut, also, im ersten Jahr Belsazers, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf, und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf, und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden, und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt, wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken, und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausende dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich merkte auf um der großen Rede willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Seit dem Sündenfall stehen die Menschen Seit dem Sündenfall stehen die Menschen eigentlich immer in einer Auseinandersetzung gegen Gott. Menschen wollen herrschen, wir üben Macht über andere aus, aber sich der Autorität Gottes unterordnen, das will man nicht. Das ist so ein bisschen der Grundtenor vom Wesen, wie wir es Menschen eben haben. Verführt vom grössten Feind Gottes, vom Teufel, versuchen Menschen immer wieder Gott loszuwerden. Und so werden sie gottlos, oder? Der Satan wird in der Offenbarung 12,9 als die alte Schlange, eben der, der die Verführung vollbracht hat und durchzieht in der ganzen Weltgeschichte bis heute, der nützt die menschliche Blindheit im Prinzip, Blindheit und Torheit, Dummheit, Ignoranz, um seine eigenen Ziele voranzutreiben. Und in der Geschichte der Welt merkt man dann das, gerade so wie es die Bibel uns schildert, ganz speziell in den Machtstrukturen von den verschiedenen Weltreichen. Und das kommt dort zum Ausdruck. Und interessant ist immer, wenn man dem gegenüber sieht, wie, welcher Art das die Macht Gottes ist, wie er seine Macht, seine Herrschaft ausübt. Und das ist ja ein interessanter Unterschied. Menschen herrschen, Menschen unterdrücken, Menschen tun sich oft ihre Macht mit Gewalt aneignen, in irgendeiner Form, wenn es politisch ist, mit Waffengewalt, manchmal aber auch mit geistigen Waffen, intellektuellen Waffen und so weiter. Und dem gegenüber sehen wir in der Bibel Gott, seine Art von der Herrschaft, wird im Bild vom Hirt zum Ausdruck gebracht. Es kam nie einem Schaf in den Sinn, sich über den Hirt zu stellen. Aber der Hirt nützt das nicht aus. Der Hirt ist da und schaut, dass es seinen Schaf gut geht. Er geht ihnen voran. Er pflegt sie. Er ist ihnen nach. Sie sind auf ihn orientiert. So sehen wir das Bild und so sehen wir den Gegensatz Weltmacht, Gottesmacht. Gottes Wort weist aber auch darauf hin, dass die Weltmacht und letztendlich der, der hinter dieser ganzen Herrschaftsansprüchen steht, nämlich der Teufel, der Satan, dass die und er nur so viel können tun, wie es Gott letztlich zulässt. Also die Weltmächte haben nicht beliebige Möglichkeiten, sich zu expandieren und breit zu machen. Aber wir müssen trotz allem auch in diesen Weltmächten, wenn wir jetzt die dann anschauen, festhalten, dass nicht jede Weltmacht oder jeder Herrscher, der über so ein Reich regiert hat, grundsätzlich schlecht und böse war. Da würden wir uns auch wieder ein bisschen in eine falsche Richtung bewegen. Ich möchte nur daran erinnern, dass sich der Nebukadnezar zum Beispiel beugt hat vor dem Gott, wo er von Daniel her erstens einmal ist darauf hingewiesen worden, wer Gott ist. Und nachdem er in seinem Wahnsinn war, hat er plötzlich gemerkt, Gott ist der höchste Herr. Und hat Gott der gegeben. Und dann ist er auch wieder erhoben worden. Wir können uns auch an den Herrscher von den assyrischen König erinnern, der zur Zeit von Jona, wo der Jona predigt hat in Ninive, haben sie Buße. Also es ist nicht grundsätzlich immer schlecht, aber es generell, die Weltreich kommen aus einer, sag jetzt mal, satanischem Hintergrund. Wir müssen das einfach hier ein bisschen sehen. Oder wenn wir den Kyros, der Nachfolger, dann, wo wir in den nächsten Kapiteln etwa zehn oder andere noch werden hören, der Kyros, der wird zum Beispiel in der Bibel Jesaja 45, Vers 1, mein Gesalbter genannt. Und unter dem Kyros hat Israel aus der Gefangenschaft zurück können nach Israel, nach Jerusalem. Sie haben dort die Bewilligung bekommen, den Tempel wieder aufzubauen. Oder im Jesaja 44, 28 wird der gleiche Kyros sogar mein Hirte genannt. Als Vorbild vielleicht auch auf Jesus her. Das zeigt also, dass nicht grundsätzlich all die Herrscher einfach schlichtweg böse waren und Satan gesteuert, sondern dass Gott da schon auch noch auf dem Plan war. Und er ist es bis zuletzt. Es geht also in diesen Machtstrukturen, die wir anschauen, nicht in erster Linie um den Herrscher als solches, sondern um den Geist, unter dem geherrscht wird. Ich hoffe, wir verstehen den Unterschied. Lässt ein Herrscher sich etwas sagen von Gott? Oder eben nicht? Lässt er auf die Propheten Gottes? Oder eben nicht? Und darum geht es eigentlich. So haben die Weltreiche oft gute Phasen, aber dann eben auch wieder Phasen, wo sie bis hin zu der Verfolgung vom Volk Gottes kommen. Und das wird ja dann am Schluss, da zählt unsere Zeit auch dazu, immer markanter. Es ist also klar, letztendlich ist Gott der, der diesen Reich Anfang und Ende setzt, Grenzen setzt und die Grenzen weist. Und Gott wird auch das letzte Wort haben. Gott bleibt auf dem Plan. Wenn wir jetzt also in die Prophetie von Daniel hineinschauen, und das ist jetzt eine wichtige Aussage, die ich am Schluss nochmal wiederhole, wenn wir also in die Prophetie von Daniel hineinschauen, geht es immer wieder darum, wer am Ende bleibt und wer nicht. Da kommen wir dann noch drauf. Daniel, seine Prophetie, die haben wir jetzt hier gelesen, im Kapitel 1. Wo wir jetzt anschauen, da geht, das ist im ersten Jahr von Belsazar. Es ist das erste Jahr von dem König, der dann ungefähr 10 Jahre regiert hat. Als Zweiter im Reich. Ich habe das in Kapitel 5 haben wir das angeschaut. Ich möchte nicht weiter auf das zurückkommen. Also, das erste Jahr von Belsazar, dort hat Daniel die Vision gehabt. Die Gesichter waren mehrere, es ist in Mehrzahl drin. Es ist also nicht eine Schau, sondern es sind mehrere aufeinanderfolgende Schauen, die er da hatte. Und darum, weil es im ersten Jahr ist, muss man davon ausgehen, dass die Sicht auch von den Tieren, die wir hier gelesen haben, dort beginnt, wo er gelebt hat. Also während der Zeit des Babylonischen Reich. Wir müssen auch sehen, der Daniel hat nicht gewusst, wie lange das Reich noch wird existieren. Es ist ihm auch in keiner Vision mitgeteilt worden. So lange geht es noch und dann hört Babylon auf existieren. Das hat er nicht gewusst, wenn. Aber er hat in dieser Prophetie, wo hier mene Tekel, hat er gewusst, es hört auf und es kann nicht mehr allzu lang gehen. Es wird von dir genommen werden, sagt er ja dort im Belsazar. Aber das ist jetzt hier, wo wir jetzt lesen, ist noch vor 10 Jahren gewesen. Da war von all dem noch nichts herum gewesen. Also Daniel hat nicht können wissen, wie lange das noch geht. Und wenn wir die Prophetie anschauen, müssen wir einfach wissen, es sind symbolhafte Gesichter. Man kann das nicht eins zu eins nehmen, auch die Zahlen. Man kann nicht abzählen 1, 2, 3, 4, sondern die Zahlen sind sehr oft oder sogar meistens symbolisch zu verstehen, ebenso die Charakteristik von diesen Tieren. Also wenn wir das anschauen, müssen wir das einfach auch beachten. Im Vers 2 lesen wir jetzt, dass der Daniel 4 Wind sieht. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die 4 Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und daraus raus sind dann 4 Tiere gestiegen. 4 große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes andere als das vorherige. Ein jedes anders. Die 4 Winde, die begegnen uns auch an anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel im Zacharia 6, Vers 5. Oder in der Offenbarung 7,1, einfach nur eine Anmerkung, ich tue am Schluss, habe ich etwa 5 Exemplare von dieser schriftlichen Vorlage hinten aufgelegt und man kann es dann auch auf unserer Homepage herunterladen. Alle meine Predigten kann ich schriftlich auf der Homepage zum Buch Daniel. Die 4 Winde, das ist ganz wichtig, dass wir das beachten, die gehen von Gott aus. Das ist nicht ein teuflisches Wirken. In Offenbarung 7,1 kommt das ganz klar zum Ausdruck. Die 4 Winde gehen vom Thron Gottes aus. Gott tut sie ausschicken oder erhaltet sie zurück. Sie agieren nicht ohne Gottes Befehl. Hier im Daniel tun sie das Meer aufwühlen. Das Völkermeer, und aus dem Meer raus entstehen die Weltreiche. Und die werden in diesen 4 Tierarten symbolisiert. Gott ruft die also auf den Plan, er schafft sie nicht. Sie sind schon im Untergrund, sage ich jetzt mal, existent. Das Babylonische Reich hat schon existiert, also Babylon hat schon existiert, wo noch die Assyrer geherrscht haben. Oder Medien und Persien hat schon existiert, bevor sie da so auf den Plan gekommen sind. Sie sind schon vorhanden gewesen. Aber es ist eine Zeit gekommen, wo das Meer, eben das Völkermeer, aufgefüllt worden ist und eins ums andere ist rausgestiegen. So sehen wir es hier in dieser Vision. Nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Die Winde sind ausgesendet worden und dann ist eins gekommen. Der nächste Wind, der ist das zweite gekommen. So alle 4 und die Zahl 4, die will eigentlich zum Ausdruck bringen, eben die 4 Winde, die 4 Himmelsrichtungen, es betrifft zumindest jetzt die Prophetie von Daniel, die ganze damals bekannte Welt. Wenn wir in der Offenbarung von diesen 4 lesen, betrifft es die ganze Welt, auch die ganze bekannte Welt. Aber sie ist einfach ein bisschen grösser geworden, die bekannte Welt. Wir gehen weiter. Im Vers 4 sehen wir jetzt, wie das erste Tier auf den Plan kommt. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden und es wurde von der Erde aufgehoben und auf 2 Füße gestellt wie ein Mensch und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Also das Tier gleicht einem Löwe mit Adlerflügel. Auch das müssen wir symbolisch verstehen. Der Löwe und der Adler sind beides majestätische Tiere. Der Löwe ist eigentlich der König von der Erde unter den Tieren und der Adler König von der Luft unter den Tieren. Und interessant ist, dass Babylon, wenn wir das Bild anschauen im Kapitel 2, wir sehen dann am Schluss von diesen Dingen nochmal die Statue aus dem Kapitel 2, wo der Nebukadnezar den Traum hatte, das Haupt als goldige Haupt ist dargestellt worden. Das Babylonische Reich ist eigentlich das Grüne. Das hier ist Ägypten. Über das haben sie nicht wirklich geherrscht. Sie haben zwar Krieg geführt und so, aber Nebukadnezar hat nie richtig können herrschen über das Reich, es hat immer wieder Konflikt gegeben. Das Babylonische Reich ist eigentlich das Grüne, es war nicht das grösste von diesen 4, eher das kleinste. Aber von seinem Wesen her das majestätischste, das würdevollste. So ist zumindest so im Daniel, in dieser Prophetie vom Kapitel 2 beschrieben. Du, Nebukadnezar, und dein Reich bist das goldige Haupt. Und nachher hat es immer abgenommen, im Wert, oder? Da ist Silber gekommen, Bronze und am Schluss Eisen und Eisen mit Ton. Also darum, es ist auch noch interessant, wenn wir, es gibt auch andere Ausleger, die der Löwe nicht als babylonische Reich sehen, sondern erst Medo-Persisch, die lassen der babylonische gerade aus, weil es ja schon gegen Ende vom babylonischen Reich ist, die Prophetie. Ich habe da verschiedene Angel, aber ich kann dem nicht ganz folgen, deren Idee, obwohl es ist auch Gerhard Meyer gesehen, dass es so, dass das Löwe ist, nicht Babylon. Aber wir sehen, im Jeremia 5, 28, 29, lesen die ja nicht alle, im Jesaja, im Hesekiel, sogar im 5. Mose 28, dass Babylon mit Löwe und Adler verglichen wird. Und darum tendiere ich jetzt dann darauf, dass wirklich Babylon gemeint ist mit dem Löwe. Und dann heisst es, es wird ihm, da ist so ein Löwenbild, man findet viel so Zeugs im Internet, es werden die Flügel ausgerissen und er wird aufrecht hergestellt wie ein Mensch. Und jetzt sehen viele dort drin, ja, es wird ein bisschen menschlicher, ein bisschen braver, das ganze babylonische Reich. Und das muss nicht zwingend so sein. Es heisst, dort bekommt ein menschliches Herz, aber wir lesen in der Bibel zum Beispiel, dass das menschliche Herz ein trotzig und verzagt Ding ist. Also nicht unbedingt so brav und positiv. Ich habe eher den Eindruck, es will zeigen, und da bin ich auch nicht der Einzige, der diesen Eindruck hat, aber dass das Reich seine majestätische Macht verliert und einfach normal, gewöhnlich wird. Menschlich in dem Sinn. Ohne weiter die Ausstrahlung, die es zu der Zeit von Nebukadnezar hatte. Dort hat es seine Blütezeit gehabt. Der Nebukadnezar hat rund 45 Jahre geherrscht. Übrigens ist so das Reich, das am wenigsten lang existiert hat. Das Babylonische. Als Weltreich. Wir gehen weiter. Ich kann ja schließlich nicht immer bei dem bleiben. Es gibt noch mehr. Im Daniel Kapitel 7, Vers 5 lesen wir, und siehe ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet, hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen und man sprach zu ihm, steh auf, friss viel Fleisch. Man redet beim Bären in der Folge vom Medo-Persischen Reich. Interessant ist, dass der Berg geschildert wird, auf einer Seite aufgerichtet. Eine Seite ist in der Luft, eine Seite ist am Boden. Aufgerichtet, ein Bär im Vorwärtsgang. Und so ist es eigentlich auch gesehen mit dem Medo-Persischen Reich. Es werden ja zwei Seiten gezeigt, eben die aufgerichtete und die normale. Es sind zwei Reiche, die sich zu einem vereint haben, Medien und Persien. Am Anfang von diesem Reich, das kann man in geschichtlichen Büchern anschauen, ist Medien die führende Macht gewesen in dem Reich. Es ist nicht so, dass die gekriegt haben miteinander. Es ist ein Reich gewesen, aber am Anfang ist Medien die führende Macht gewesen. Und nachher ist aber Persien grösser geworden und wir sehen ja beim Daniel, dass am Anfang der Meder Darius regiert hat, dort die ersten drei Jahre, wo der Daniel mit ihm zu tun hatte, die Löwengrube, die Geschichte. Und nachher ist aber vom Kyros an, sie immer Perser Könige gewesen. Darius ist geschichtlich nicht beleidigt. Man geht davon aus, dass er seine Herrschaft letztendlich unter dem Gutwill der Perser hat bekommen, aber ist nur etwa drei Jahre gegangen, zwei bis drei Jahre. Und nachher ist der Kyros gekommen und unter dem Kyros hat Israel wieder in sein Land zurück können. Also der Bär, drei Rippen. Man geht dann davon aus, dass die drei Rippen die Gebiete sind, die Medo-Persien erobert hat. Medo-Persien, und nachher sehen wir, das ist der Bereich Babylon, da. Babylon, das Reich, haben sie erobert. Dann Lydien, der Bereich, der nicht zum babylonischen Reich gehört. Und jetzt, unter Medo-Perser, ist auch Ägypten unter der Herrschaft von diesem Reich. Also das hat sich gewaltig ausgedehnt. Aber auch bei dem wollen wir nicht bleiben, Weil die Bibel fokussiert sich ja nicht auf die Reiche. Das ist einfach die geschichtliche Folge. Man sieht hier, auch der Bärer ist nicht so aufgerichtet, auch hier gibt es x Bilder. Ich habe einfach die schlechteste oder beste genommen. Das nächste Reich finden wir im Vers 6. Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel, wie ein Vogel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Da geht man davon aus, dass das griechische Reich ist. Man sieht in einem Pfeil hier ein bisschen den Eroberungsfeldzug von Alexander der Grosse. Jetzt muss man wissen, der Alexander war 20, als er an die Macht kam. Also ich habe mit 20 nie die Macht gehabt. Dort habe ich den Kopf noch eingezogen, das war so ein der Schluss von meiner Lehre. Da war die Abschlussprüfung dran. Aber der Alexander, der ist König geworden über Griechenland und hat nachher seine Eroberungszüge gemacht durch das ganze Gebiet der Medo-Perser. Da ist der Weg bis hin Ägypten und Indien über. Und innerhalb von 13 Jahren hat der Alexander der Grosse das ganze Reich übernommen. Panther ist das Bild von einem ganz schnellen Raubtier. Aber das Raubtier hat wenig Ausdauer. Es ist am Anfang schnell, aber auf die Länge mag es nicht. Wenn der Panther am Jagen ist, unter das Reh oder was er dann will jagen, Reh, ja, ich weiß nicht, ob es dort Reh hat, was Panther hat, aber Gazellen und so Zeug. Das ist am Anfang langsamer, aber auf die Länge mag ihm der Panther nicht noch. Interessant ist, dass nach 13 Jahren, wo er eigentlich alles eingenommen hat, der Alexander mit 33 an einem Fieber gestorben ist. Unverhofft plötzlich. Weg vom Fenster. Und das Reich ist aufgeteilt worden in vier Gebiete. Mit vier Königen. Das sind die vier Flügel, die man hier dahinter sehen könnte. Es hat sich aufgeteilt. Das griechische Reich da, also Griechenland, dann haben wir hier da das Lydien, der Teil. Dann haben wir hier da hinten das, was noch übrig ist von Medo-Persien und so weiter und unten Ägypten. Im rechten Dings, dort im Roten, sehen wir Seleukos, der Erste, das war der König von dort. Und aus dieser Seleukiden-Dynastie ist später der Antiochus Epiphanes gekommen. Also das griechische Reich und die Vierteilung haben den Boden gegeben, dass der Vorläufer, der eigentliche Vorläufer vom Antichrist, den wir später werden sehen, der Antiochus Epiphanes sich können entfalten. Der ist aus dem rausgekommen. Das nur einfach zu diesen drei Reichen. Hier haben wir auch noch ein Bild von dem. Ah, mal, das ist ja dort. Das ist ja dort oben der Panther, oder? Also all das. Die Bilder, die sind nicht so relevant. So, jetzt kommt etwas Neues. Wir lesen die Verse 7 und 8. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark. Und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, was übrig blieb, und zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete grosse Dinge. Nun das vierte Reich, was bleibt, ist eigentlich das römische Reich, das haben wir noch nicht gehabt. Und das ist so komplett anders, dass es dem Daniel aufgefallen ist. Und was wir feststellen ist, er beschreibt das auch nicht mit einem Tier, das lebt. Wir finden kein Bild wie jetzt Löwe, Bär oder Panther. Nicht einmal Drachen als solches ist erwähnt. Er kann es nicht einordnen. Es ist komplett etwas anderes. Es gibt einen ganz anderen Charakter aus dem vierten Tier. Das kann man nicht unbedingt eins zu eins aufs römische Reich unter Cäsar und Augustus und denen, die dort gekommen sind, einordnen. darum haben einige Ausleger eben gesagt, das Erste ist eben nicht Babylon, sondern es verzögert sich. Es gibt aber trotzdem Gründe, um in dem vierten das Römische Reich zu sehen. Und zwar nicht in seiner Struktur, die es hier hat, die gegründet worden ist, eben, wo der Cäsar zum Beispiel darüber geherrscht hat. Das Reich, das ist aufgekommen, ungefähr, glaube 167 vor Christus, was wirklich Macht bekommen hat und ist dann eigentlich bis ins 6. Jahrhundert existiert, das Reich, das am längsten existiert hat. Im Bild von der Säule sehen wir ja die zwei Beine aus Eisen. Das Römische Reich hat sich getrennt ins Westreich und ins Ostreich. Und später ist es dann eigentlich ziemlich zerfallen in seine Einzelteile. Und da sehen wir eben dann in diesen Einzelteilen auch beim Standbild, wie die Zehen aus Ton und Eisen eben eine Folge sind von dem Römischen Reich, das daraus herauswächst. Und das Hauptmerkmal von Daniel-Prophetie gilt eben dieser Schlussphase von diesem Reich. Wir lesen hier, in diesem Vers 7, dass es eben so schrecklich und furchtbar ist und heisst dann, es hat grosse eiserne Zähne. Also Daniel hat den Kopf gesehen und was ihm als erstes aufgefallen ist, sind die eisigen Zähne, die alles zermalmen. Die Säule von Nebukadnezar war zuerst eisig gewesen. Also da haben wir eine Übereinstimmung. Und das heisst dann auch, es hat alles mit seinen Füßen zertreten. Und es ist ja interessant, dass auch bei der Säule eben das Reich Dungen, dass das mit den Füßen dargestellt ist, was sich nachher aufgeteilt hat in die 10 Zehen aus Eisen und Ton vermischt. Und da fällt das weg. Wir haben es ja nicht mit einer Säule, mit einem Standbild zu tun, sondern eben mit Tierbeschreibungen. Und jetzt sehen wir hier, dass das Tier 10 Hörner hat. Jetzt muss man auch hier wieder sehen, man kann jetzt nicht aufzählen, das Römische Reich besteht aus dem 10 Staaten. Das hat man am Anfang gemacht. Es hat viele so selbsternannte Endzeit-Propheten gegeben, die dort die EU damals die EG gesehen haben, weil sie am Anfang 10 Nationen hatten und siehe da, es sind schon viel mehr. Es geht irgendwie nicht auf. Die 10 muss man symbolisch, darum habe ich am Anfang gesagt, man kann nicht einfach zählen, 1 bis 10. Die Zahl ist symbolisch. 10 drückt immer die ganze Herrschaftsbereich von der Welt aus. 10 heisst das Ganze. Verstehen wir das? Es ist die weltliche Zahl fürs Ganze. Gott tut sich in 3 ausdrücken. Gott ist eine Dreiheit. Und das ist der eine wahre Gott, der dreieinige Gott. Die Himmelsrichtungen, also die Ausrichtungen von der Welt, werden in den 4 Himmelsrichtungen mit der Zahl 4 ausgedrückt. Und das 10 ist eben der Herrschaftsbereich von der ganzen Welt. Die 10 Hörner. Also man kann das Tier eigentlich gar nicht richtig beschreiben, es sind die 10 Hörner. Und der Daniel sieht das und jetzt passt er auf und schaut, was ist das? Er ist da ganz gespannt und plötzlich sieht er ein Horn aufkommen, ein neues. 3 werden vor dem ausgerissen, werden entfernt. Und das Horn, das wird gross, hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete grosse Dinge. Dem vierten Tier wird mit dem, was wir hier sehen, eine besondere Stellung eingeräumt. Und darum haben einige einfach zuerst einmal das Römische Reich gesehen, haben das Papsttum gesehen und was da noch alles kommt. Letztendlich ist es einfach die Weltmacht. Man muss sehen, es geht hier darum, nicht um ein Gebiet wie hier, das eingeschränkt ist, gesehen bis England, hat Rom geherrscht. Der ganze Mittelmeerraum haben sie beherrscht. Das war die damalige Welt. Und wenn wir das jetzt neutestamentlich, endzeitlich anschauen, dann muss man einfach sehen, es ist die ganze Welt, die unter dieser Herrschaft, unter dieser Herrschaftsstruktur lebt. Also dem vierten Tier wird eine besondere Stellung eingeräumt. Ich habe jetzt hier nochmal ein Bild dazu. Und interessant ist, dass wenn man die Offenbarung liest im Kapitel 13, dann wird das Bild, das Daniel hier sieht, aufgenommen, wird als Drache geschildert. Und jetzt ist in der Offenbarung 13,2 interessant, dass die drei vorherigen Reiche, Bär, Löwe, Panther, integriert sind in das Bild in der Offenbarung. Aber in umgekehrter Reihenfolge. Wenn wir beim Daniel zuerst der Löwe, dann der Bär, dann der Panther haben gesehen, sieht der Johannes zuerst der Panther, dann der Bär, dann der Löwe. Also die Weltreich, das will zeigen, dass eine Weltreich, die am Schluss kommt, das umfasst alle anderen. Es hat etwas von den Wesenszügen von allen. Es betrifft die ganze Welt. Und es ist, wie wenn ihr jetzt hier zum Beispiel eine Strasse entlang lauft, wenn ihr von hierher kommt, seht ihr Bäckerei, die Metzgerei und dann der Coiffeur. Und jetzt seid ihr dort, schaut zurück, jetzt seht ihr zuerst den Coiffeur, dann die Metzgerei, dann die Bäckerei. Und so ist der Unterschied. Der Daniel sieht es voraus. Die Weltreich. Und der Johannes sieht es rückblickend. Der Daniel sieht es aus der Phase, von der Zeit vom Löwen aus. Und der Johannes sieht es aus der Zeit vom Drachen aus. Es ist eigentlich für mich relativ unkompliziert, das Abteil. Aber wir wollen ja auch nicht bei dem bleiben stehen. Es wäre ja schade, wenn wir jetzt hier aufhören würden, oder? Weil jetzt fängt es erst richtig an. Also da ist einer, der aus dem Reich, aus dem Reich raus erwächst. Als einen Horn. Die meisten, also ich habe jetzt keinen gesehen, der etwas anderes sagt, ob Gerhard Meyer oder andere, sehen in dem einen Horn den letzten Weltherrscher. Im Neuen Testament wird er als Antichrist bezeichnet. Es gibt Leute, die das Gefühl haben, Antichrist, das ist vor allem aus Reich. Und es schließt sich nicht aus, dass eine Person dann hier ein bisschen rausragt aus dem raus. Das sei dahingestellt, aber es geht um das. Und jetzt sehen wir wieder komplett etwas anderes. Wir wollen ja nicht einfach bei dem bleiben stehen. Ich mache jetzt hier mal eine Pause, dass wir ein bisschen loswerden von diesen Bildern, nicht, dass wir noch schlechte Träume haben. Der Daniel bekommt einen Blickwechsel. Im Vers 9 lesen wir, und ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Jetzt bekommt Daniel eigentlich den Blick, der wichtig ist. Wichtig auch für uns als Gemeinde, ist wichtig gewesen für Israel in der damaligen Zeit. Der Blickwechsel. Während der Daniel noch verschrocken auf den Horn schaut, wo der Grosssprecher ist, daherkommt, wird sein Blick in eine andere Richtung gezogen und er sieht, wie Throne aufgestellt werden. Und auf einem Thron sitzt die ehrwürdige Person. Es wird geschildert, zuerst fast wie ein alter Mann mit weißem Haar und Bart, oder? Von dort her kommt wahrscheinlich auch das Spöttische in unserer Zeit, Gott als alter Mann und so weiter. Aber es geht hier nicht um das. Man vergisst dann einiges, was hier ja erwähnt ist, wie der Mann ausgesehen hat. Wenn es hier heisst, Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und das ist ehrfurchtgebietend. Da ist Gott in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Der Daniel hat eine Sicht bekommen in die himmlische Szene, wo Gott herrscht. Wo Gott ist und dem Ganzen seine Grenzen gibt. Wo Gott ist, der Feuerstrahl ist auch ein Zeichen vom Gericht. Lesen wir ja dann auch im Kapitel, im Vers 10, wo es heisst, das Gericht wurde gehalten. Und vor dem Thron sind Tausend mal Tausende, und da heisst es, es sind wo ihm dienen. Man findet das Bild. Man findet das Bild im Neuen Testament ja auch, in der Offenbarung. Da sehen wir, wie Tausende von Menschen um den Thron versammelt sind. Man findet das Bild im Hesekiel, wo ein Regenbogen um den Thron ist. Und auch in der Offenbarung finden wir dann den Regenbogen wieder um den Thron. Gott haltet Gericht. Der Daniel sieht hier bis ans letzte Ende. Von diesem Weltreich zur Zeit von Babylon bis ans Ende, wo Gott dem Ganzen sagt, halt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Und es ist ein Trost. Es ist ein Trost für die Gemeinde vom Alten Testament. Es soll ein Trost sein, und das werden wir in den letzten zwei Versen noch sehen. Es ist ein Trost für die Gemeinde im Neuen Testament. Gott tut Bücher auf. Es gibt ein ganz spezielles Buch und das ist für uns auch speziell wichtig. Hier nochmal die Säule, aber über das müssen wir nicht mehr schauen. Ich sah einen grossen weißen Thron. Da sind wir jetzt in der Offenbarung. Der, der darauf saß und der, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Es ist entscheidend, wenn die Bücher aufgetan werden, und das lesen wir hier im Daniel, dass da Bücher aufgetan werden, in welchem Buch als dein und mein Name geschrieben steht. Es ist entscheidend. Das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Wir haben auch hier das Feuer, der Feuerstrahl, der alles vernichtet. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Ich rede hier nicht von der Hölle, ich rede hier jetzt auch vom feurigen Pfuhl. Und das ist nicht etwas, was einfach auf eine bestimmte Zeit so ist. Es steht hier für die Ewigkeit. Es geht darum, dass dein und mein Name in diesem Buch des Lebens stehen. Sonst sind wir integriert ins Gericht vom Drachen, ins Gericht von den 10 Hörnern vom Drachen und ins Gericht von dem Einhorn. Sie landen am Schluss alle am gleichen Ort. Wir sind entweder auf der Seite der Welt, von der untergehenden Welt, oder wir sind auf der Seite von Gottes Reich, wo ewig ist und wo nichts anderes wird bestehen am Ende. Was der Daniel gesehen hat, das wird real. Die Offenbarung geht auf das ein. Ich werde noch die letzten Vers lesen. Ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang sie ein jedes leben sollte. In der Offenbarung 21, Vers 8 lesen wir diesen Vers. Unglaublich wichtig für uns. Die Feigen aber, und das ist jetzt interessant, dass hier die Feigen zuerst genannt werden. Nicht Mörder, nicht die Unzüchtigen, nicht Zauber, nicht Götzendiener, nicht Lügner, sondern die Feigen. Was ist Feigheit? Die Feigen aber und Ungläubige und Frevler und Mörder und Unzüchtige und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Aber es hört nicht da auf. Also ich habe jetzt den zweiten Vers, Vers 8, vor dem Vers 7 genommen. Jetzt kommt nämlich der Vers 7. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist die Herrschaft vom Hirt. Das andere ist die Herrschaft vom Satan. Das ist die Herrschaft vom Hirt. Von den anderen Wesen steht eigentlich nichts mehr. Ich habe gesagt, sie sind integriert im Drachen im Neuen Testament. Wichtig für uns ist der Vers. Da steht in der Offenbarung 3, Vers 5, das ist eines von den Sendschreiben. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Und wo das ist, haben wir gesehen. Wo Tausende mal Tausende, Zehntausende mal Zehntausende sind, Engel vor Gott. Und Jesus wird zu deinem und meinem Namen stehen, wenn er im Buch vom Leben drinnen ist. Und das ist die Frage an dich, an mich. Wo stehe ich? Johannes sagt im Johannesevangelium 1, Vers 12, so viel ihn annahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Ich will beten. Herr, ich danke dir, dass du Hirt bist. Nicht in erster Linie Herrscher, sondern Hirt. Du stellst dich als Hirt vor und wir dürfen wie Schafe ein Vertrauen zum Hirt haben, wie Kind ein Vertrauen zum Vater haben, so gibt es das Bild ja auch. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um zu retten und selig zu machen und nicht um zu richten und zu verdammen. Und du möchtest, dass alle zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Oh, lass du dein Wort wirken in unserer Mitte zuerst, aber auch dort, wo es weitergeht. Eben sei es durch Kalender oder anders. Herr, es ist Gelegenheit. Es ist Zeit. Und irgendwann läuft die Zeit ab. Und dann werden die Bücher aufgetan. Schenk Gnade, dass unsere Lieben, unsere Angehörigen, wir selber und viele in unserem Bekanntenkreis das noch erkennen und zum Glauben kommen, wenn sie es nicht schon sind. Zu deiner Ehre. Amen.